Hi Olaf.
Hallo Carola.
Sag mal Olaf, wolltest du schon mal auswandern?
Nicht ernsthaft, nein, wirklich nicht, weil es gibt kein Land, in dem das Steuersystem und das Finanzsystem so interessant und so spannend ist wie in unserem, als ein Beispiel.
Okay, unser Gast heute hat das spannende Thema, der hilft anderen Leuten in Deutschland mit dem Steuersystem klarzukommen.
Genau, das ist nämlich Philipp Pekratzky und der unterstützt. Ausländische Firmen bei der Gründung in Deutschland mit dem Rechtssystem, mit dem Steuersystem und mit dem Finanzsystem.
Wir freuen uns auf viele sehr spannende Insights, die so nur von dem Philipp kommen können. Bis gleich.
Bis gleich.
Let's talk about tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.
Ja, moin, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und heute haben wir den Steuerberater Philipp Pekratzky eingeladen. Herzlich willkommen, Philipp, bei uns im Studio.
Vielen Dank, Olaf, vielen Dank, Carola. Freut mich, ja, heute mit euch auszutauschen und spannende Impulse mitzunehmen, auch für mich.
Ich steige mal gleich voll ins Thema ein. Gibt es eine Erfahrung in deinem Leben, in deiner Laufbahn, die dieses Interesse an der internationalen Zusammenarbeit ausgelöst hat oder besonders geprägt hat?
Ja, absolut. Ich war etwas über 4 Jahre bei EY in Düsseldorf tätig, nachdem ich das Steuerberaterexamen bestanden hatte damals und hatte da im Prinzip nahezu nur mit internationalen Mandanten zu tun. Also die Mittelstandsdefinition von EY oder den anderen Big Four ist vielleicht ein bisschen anders als jetzt bei uns, weil die irgendwie bis 2 Milliarden Euro Umsatz das definiert haben als mittelständisches Unternehmen. Würde ich jetzt, für mich wäre das ein sehr, sehr großes Unternehmen jetzt, wenn wir das betreuen würden. Aber da hatten wir also nur internationale Mandanten. Wir hatten, glaube ich, einen größeren, der in der Region irgendwie ansässig war. Und ansonsten komplett alles auf Englisch. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich ein Jahr auch in den USA studiert habe und dann froh war, wieder Englisch sprechen zu können und Englisch schreiben zu können. Und das hat sich irgendwie fortgesetzt, würde ich sagen. Also ich war danach bei einer größeren mittelständischen Kanzlei hier in Essen tätig und da hatten wir auch, waren wir Teil von so einem internationalen Netzwerk, wo es dann auch immer mal wieder internationale Anfragen gab, die dann eigentlich alle bei mir gelandet sind. Und darüber ist es halt so gekommen, dass, als ich die Kanzlei dann verlassen habe, dann einige Mandanten auch mitgekommen sind und wir jetzt auch nach und nach immer mal wieder international arbeitende oder nicht deutsch sprechende Mandanten aufnehmen, die dann meistens auch einen internationalen Kontext haben.
Ja, ich habe gerade ganz vergessen, Hallo zu sagen. Hallo Philipp, weil ich schon am Überlegen war, wie ich dich das am besten frage. Ich habe auch mal für eine amerikanische Firma gearbeitet, die wiederum mit China gearbeitet hat. Und für viele Leute war das ein einziges mögliches Fehlergebiet, also kulturelle Unterschiede und. Die fanden das furchtbar und die waren immer froh, wenn jede Interaktion vorbei war und anderen hat das richtig Spaß gemacht. Du scheinst ja auch zu denen zu gehören, denen das richtig Spaß macht. Erzähl doch, was macht Spaß an diesen ganzen internationalen Geschichten? Was ist das, was dich daran so kickt?
Ich glaube, dass man als Berater anders wahrgenommen wird. Weil, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ein Unternehmer, der im Ausland sitzt und der in Deutschland Fuß fassen möchte. Und wir haben als Beispiel einen australischen Mandanten, die sind in 12 Ländern, sind die insgesamt aktiv und die haben sich irgendwann entschieden, nach Deutschland zu kommen. So, die kennen nichts von Deutschland. Die wissen vielleicht, was unsere Hauptstadt ist, ein bisschen über die vielleicht deutsche Politik, was so in der Presse ist, aber wie das Finanzsystem hier funktioniert, Steuersystem, das ist völlig unbekannt. So, und die Zusammenarbeit mit den Mandanten, die ist viel enger, als das mit einem deutschen Mandanten ist. Und deswegen, und das macht mir halt extrem viel Spaß, weil man da wirklich auch beraten kann. Und selbst wenn es über das Steuerrecht hinaus geht, sehe ich unsere Aufgabe dann trotzdem, dass wir die Mandanten dann so weit an die Hand nehmen, dass die hier einen sehr, sehr guten Start einfach hinbekommen und vernünftig ihrem Geschäft hier nachgehen können. Und das ist das, was mich ja auch in diesem Segment einfach hält, würde ich sagen.
Du lernst die Menschen also sehr viel besser kennen als bei einem Standardmandat in Deutschland.
Ja, und das Vertrauensverhältnis ist auch tatsächlich, es muss ausgeprägter sein. Weil jetzt, wenn du dir vorstellst oder wenn ihr euch vorstellt, ist ein deutscher Mandant, ne? Jeder hat schon mal irgendwie dann, wenn man irgendwie selbstständig ist oder ein Unternehmen hat, eine GmbH, was auch immer, hat man dann irgendwie Berührungspunkte mit dem Finanzamt mal gehabt und mit einer Prüfung vielleicht mal und so weiter und kennt sich aber vom Grundsatz her aus und kann auch, ich sag mal, diese ganzen formellen Themen selbst organisieren. Und das ist halt was, wo wir die ausländischen Mandate halt tatsächlich richtig mit an die Hand nehmen, was dann auch so weit geht, dass die teilweise ihre Adresse bei uns haben, und weil die halt auch kein Büro hier in Deutschland dann haben und wo wir dann auch viel, also wir sind auch bei einigen Mandanten sind wir so eingebunden, als wären wir quasi deren Team, was in Deutschland sitzt. Und das ist halt nochmal ein anderes Level der Zusammenarbeit.
Ja, sehr spannend, ne?
Darf ich da mal ganz kurz einhaken, weil das interessiert mich jetzt, die Frage muss ich stellen. Gibt es Mandate, die, das deutsche Steuer- und Finanzsystem gilt ja als besonders komplex und kompliziert, die dann irgendwann vor dir stehen und sagen, was haben wir nur getan? Oder kriegt ihr das immer so auf die Reihe, dass ihr sagt, das rocken wir schon und jetzt mal entspannt zurücklegen, wir werden das schon schaukeln?
Ja, bisher hatten wir so einen Fall noch nicht, wo irgendwas total schief gelaufen ist, weil, ich sag mal, mein Ansatz, den ich auch schon zu EY-Zeiten, wobei das noch ein bisschen anders war, weil wenn man in Großkonzernen mit Steuerleuten dann auch und Finance-Leuten zu tun hat, die und die international bei Großkonzernen agieren, die kennen sich eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt in unseren Fällen, die wir jetzt hier betreuen, das sind im Normalfall mittelständische Unternehmen, die einfach eine Tochtergesellschaft im Ausland gründen wollen. Und da ist es dann so, dass wir im Prinzip übersetzen. Also wir übersetzen zweimal, einmal vom Behördendeutsch auf normales Deutsch und dann vom normalen Deutsch in Englisch. Mhm. Also gedanklich so. Und also wir versuchen das so krass zu vereinfachen, was auch immer irgendeine Behörde sagt, dass das halt eigentlich ein Schüler verstehen kann.
Einfache Sprache, aber für Ausländer.
Genau. Also so, dass das ganz, also nicht mit viel Paragraphen und irgendwelchen Ausnahmen noch, sondern versuchen sie so einfach wie möglich darzustellen.
Ja, das ist also, ich sehe schon, wir haben ganz viele Sachen, die wir dir gleich noch fragen werden. Aber als erstes wollten wir dich mal fragen, ob du Lust hast, bei unserem Fußnotenspiel mitzumachen.
Drei Fußnoten zu unserem Gast. Unser heutiger Gast hat sich in der Branche bereits einen Namen gemacht. Was die wenigsten aber wissen, es gibt drei Dinge, die man so nicht vermutet hätte. Los geht's!
Also das Erste wissen, also die Leute, die den ein oder anderen LinkedIn-Post von mir gelesen haben, die werden jetzt gelangweilt sich zurücklehnen, aber ich will es nichtsdestotrotz damit beginnen. Also wir haben bei uns in der Kanzlei keine Zeiterfassung im Sinne einer Vollzeiterfassung, weil wir nie auf Stundenbasis arbeiten. Und ich glaube, da sind wir recht unterschiedlich zu vielen Kanzleien, die auf dem Markt operieren. Aber ich habe schon selbst vor KI-Zeiten der Arbeit auf Stundenbasis bei einer Wissensdienstleistung also keinen großen Mehrwert gefunden. Und deswegen machen wir das grundsätzlich nicht. Es gibt ein, zwei Instanzen, wo es nicht anders geht. Aber die kann ich an zwei Händen, seit ich die Kanzlei vor über 3 Jahren jetzt übernommen habe, abzählen. Genau, das ist das erste Thema. Zweite Thema, ich spiele sehr ambitioniert wettkampfmäßig Tennis. Jetzt letztes Jahr wieder richtig intensiv angefangen, Tennis zu spielen. Also ich habe immer gespielt, seit ich klein bin. Ich habe nur ein Jahr aufgehört, das war das Jahr der Steuerberatervorbereitung. Da habe ich ein Jahr die Punktspiele pausiert. Aber seit dem letzten Jahr spiele ich halt extrem viele Turniere wieder, also für die deutsche Rangliste. Und hatte mir da ein Ziel gesetzt, wo ich landen möchte nach einem Jahr, hat auch funktioniert und jetzt muss ich in diesem Jahr die ganzen Punkte verteidigen, die ich da geholt habe. Genau. Und das Dritte ist, dass ich eine Dalmatinerhündin habe, die mich ordentlich auf Trab hält und die, wenn sie bei mir im Büro ist, tatsächlich dafür sorgt, dass ich mich deutlich mehr bewege, als wenn sie nicht da ist.
Oh, das ist ein guter Mix, ne?
Genau.
Also viel Bewegung drin, ne? Buchstäblich.
Dann lass uns jetzt mal einsteigen. Internationalität, das ist unser Thema heute zuoberst. Seit der Einführung digitaler Verfahren, zum Beispiel eine Online-Beurkundung, wie viel hat sich in deiner Arbeit tatsächlich verändert und wo hast du immer noch einen bürokratischen Flaschenhals, der bestehen bleibt, wenn man jetzt mal das besonders auf Gründungen bezieht? Mhm.
Online-Beurkundungen, also die Notare, mit denen wir regelmäßig zusammenarbeiten, die bieten das generell an, aber in der Praxis ist das, glaube ich, noch nicht angekommen, dass das so umfassend gemacht wird, weil es, glaube ich, also wie ich den, ich hatte mich mit einem Notar, der für uns ja sehr viel gesellschaftsrechtliche Sachen macht, auch mal drüber unterhalten. Wenn ich das damals richtig verstanden habe, ist das Problem, dass man quasi jede Änderung, die in so einer Beurkundung durchgeführt wird, die muss man halt live in der Urkunde ändern und dann muss man im Prinzip weiterlesen und dann wieder ändern und man kann jetzt nicht mit so einer kleinen handschriftlichen Notiz das auf dem Papier ändern und das ist halt deutlich aufwendiger vom Prozess her, als wenn man das jetzt auf Papier noch macht. Und ich glaube, das größte Thema, was wir bei Gründungen in Deutschland sehen, wenn das internationalen Hintergrund hat, ist einfach die Tatsache, dass die Leute hier hinkommen müssen. Im Normalfall. Also, dass die unterschreiben müssen, die müssen, und da auch wieder das gute Beispiel von dem australischen Mandanten, der ist quasi, das war das bei der Kanzlei, wo ich vorher war, das war mein erster Tag, nachdem ich Partner wurde. Also ich war noch nicht mal im Büro und habe den vom Hotel abgeholt und bin mit dem an dem Morgen, das war irgendwie 2. oder 3. Januar, zum Notar gefahren und der ist halt sonntags angekommen und war dann den ganzen Tag mit mir in irgendwelchen Terminen, Bank, Notar, mit uns irgendwelche Sachen klären und ist am Folgetag dann im Prinzip schon wieder nach Hause geflogen. Und das ist halt aus Australien oder selbst wenn es woanders her ist, das ist einfach ein riesiger Aufwand, wo wir gesagt haben, okay, vielleicht können wir das auch ein bisschen anders machen.
Aber was wäre die Alternative? Also es wird ja sicherlich den einen oder anderen Mandanten schon mal gegeben haben, der das versucht hat, selber in die Hand zu nehmen und selber auf die Beine zu stellen. Was würdest du sagen, wo knallt es da am schnellsten?
Mangelnde Vorbereitung und Erfahrung bei den Leuten, die involviert sind, ist, glaube ich, das größte Problem. Also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann ist klar, okay, was muss der Mandant vielleicht im Ausland bei seinem lokalen Notar erledigen? Wenn du jetzt guckst, dass in häufig ist es einfach so, dann hat der Mandant hat einen lokalen Steuerberater und ein lokales Notariat in dem Land, wo auch immer er oder sie sitzt. Dann kommt irgendwie ein Kontakt zu einem deutschen Steuerberater zustande. Im Optimalfall kennen die Leute sich schon irgendwie, also die Berater, dass man da auf einem ganz anderen Level schon anfängt. Im schlechtesten Fall googeln die und suchen sich irgendeinen Steuerberater, wo sie nicht genau wissen, können die das? Haben die da überhaupt schon mal Erfahrung mit gehabt oder rätseln die sich selber durch? Und wenn man dann vielleicht noch einen Notar, dann hat man noch einen anderen, eigentlich unbekannten Anwalt oder Notar und dann hat man einfach 3, 4, 5 Leute, die keine eingespielten Prozesse haben. Und wenn man es schaffen kann, dass man den Prozess so runterbricht, dass jeder genau weiß, was man tun muss, und was man vorbereiten muss im Ausland zum Beispiel, dass dann, also so lösen wir das am Ende des Tages, dass mir persönlich eine Vollmacht gegeben wird, die eine Apostille braucht im Ausland, wo der Mandant halt zu seinem Notar gehen muss, wo mir diese Vollmacht ausgestellt wird und ich gehe dann an seiner Stadt oder ihrer Stadt zum Notar und mache die Gründung.
Ich muss mal eine Anfängerfrage stellen. Was für eine Sorte Firma gründet man in Deutschland, wenn man dann sowieso nicht da ist? Was sind das denn für Firmen?
Ja, es gibt ja, also man muss ja überlegen, wer muss die Gründung durchführen? Das ist ja der Gesellschafter. Und der ist ja im Zweifel manchmal nicht da. Es kann ja auch sein, dass du einen lokalen Geschäftsführer hast und der Gesellschafter sitzt aber irgendwo im Ausland. Und ja, der ist vielleicht auch gar nicht ins Tagesgeschäft am Ende des Tages involviert, der müsste aber trotzdem zum Notar gehen.
Also ein Handelsunternehmen meistens.
Ja, es kann ein Dienstleistungsunternehmen, Handelsunternehmen, was auch immer sein. Also es wird dann im Normalfall oder oftmals wird ja in Deutschland eine GmbH gegründet. Mhm. Und die kann ja einen Geschäftsführer haben. Und die kann auch ein bestehender Geschäftsführer aus dieser Gruppe sein oder aus dem Unternehmenskonstrukt. Oder es kann jemand sein, den die sich hier erstmal suchen müssen und sagen müssen, hier, wir hätten jetzt gerne, Peter Müller soll jetzt Geschäftsführer werden und der wird dann Geschäftsführer. Und wenn dann nochmal irgendwas zu tun ist beim Notar, kann die Person natürlich dann in Deutschland hingehen. Aber diesen ersten Schritt, den müssen halt die Gesellschafter machen.
Ja. Ich möchte da mal ganz kurz mal einhaken. Und zwar finde ich das hochinteressant, was du gesagt hast. Also die suchen sich dann irgendeine Steuerkanzlei und dann wird irgendeine Steuerkanzlei angefragt. Und jetzt wissen wir ja grundsätzlich, dass der natürliche Reflex einer Steuerkanzlei, wenn sie gefragt werden, erstmal ist, ja, können wir, machen wir. Habt ihr das tatsächlich häufig, dass Gesellschafter oder Gründungen dann doch nochmal abgegeben werden von einer Steuerkanzlei, die es aufgrund mangelnder Erfahrung, mangelnder Expertise, ist ja nichts Negatives, man kann nicht alles können, an euch weiter übergeben werden, weil wir haben immer mal wieder festgestellt, dass Spezialisierung auf etwas tatsächlich auch ein Geschäfts-, wenn nicht sogar ein Zukunftsmodell sein kann. Und deswegen würde mich das mal interessieren, dass ob das tatsächlich häufiger vorkommt oder ob die sich da wirklich irgendwie durchwürgen.
Bisher ist es noch nicht so vorgekommen, wie ich es mir vielleicht vorstellen würde. Aber das kann sich ja durchaus noch ändern. Ich glaube einfach, dass viele Steuerberater natürlich auch ihr lokales Netzwerk haben, dass die einen Notar haben und sich dann erstmal irgendwie durchwursteln. Ich weiß nur am Ende des Tages nicht, ob das die optimale Herangehensweise ist, weil ich glaube, dass auch die Steuerberater, die noch keine Erfahrung damit gesammelt haben, dass die sich ja auch erstmal einarbeiten müssen dann in so ein Thema und dass die vielleicht, wenn da wenig auch vielleicht in der Vergangenheit bei anderen Firmen, wo vielleicht mal gearbeitet wurde, keine Erfahrung gesammelt wurden, dann ist, ich glaube, die Zurückhaltung, die ist da relativ groß und vielleicht werden die Mandate dann auch erstmal abgelehnt und wo dann einfach gesagt wird, okay, können wir nicht weiterhelfen, viel Glück auf dem weiteren Weg, so nach dem Motto. Also das will ich nicht, also ich ist nichts Negatives, es ist, ist total nachvollziehbar, ne, wenn man da keine Erfahrung hat, aber ich glaube, es gibt die komplette Bandbreite von, ich mache es trotzdem, obwohl ich keine Erfahrung habe und wurschtel mich da irgendwie durch, bis hin zu, es wird sofort abgelehnt, weil die Sprache Englisch ist. Also ich glaube, die Bandbreite ist in unserer Branche, wenn man sich so den Durchschnitt der Kanzleien anguckt, ist das durchaus möglich.
Jetzt haben wir dich ja als Gast auf LinkedIn gefunden, weil du über euer neues Geschäftsmodell geschrieben hast oder vielmehr über die Webseite. Ist das Geschäftsmodell neu? Habt ihr die Webseite parallel gemacht oder seit wann macht ihr das?
Genau, das ist eine Dienstleistung, die wir jetzt so seit, ich würde mal sagen, 4 Monaten ungefähr gelauncht haben, wo wir wirklich einen super strukturierten Prozess für diese Remote-Gründung und eigentlich Sicherstellung, und die Gründung ist nur ein Teil, also eigentlich wollen wir damit sicherstellen, dass die Mandanten, die aus dem Ausland in Deutschland tätig werden wollen, dass die eine fertig startklare Entität, wie auch immer die aussieht, ob es eine Personengesellschaft ist oder eine Kapitalgesellschaft, auf jeden Fall, dass die ein Konstrukt am Ende haben, mit dem die sofort aktiv am Markt auftreten können und mit dem die Rechnungen schreiben können, mit dem die Umsätze generieren können, akquirieren können und wo wir die wirklich komplett durch den gesamten Prozess von Notar, Bank, Finanzamt an die Hand nehmen und ja, im Prinzip alles abnehmen, was wir abnehmen, rechtlich abnehmen dürfen. Natürlich müssen die Unterschriften und so weiter von den Mandanten gegeben werden. Also wir dürfen jetzt nicht für das Management irgendwas entscheiden. Wir sind quasi nur ausführende Kraft, aber der Prozess ist halt so runtergebrochen, dass die das im Prinzip ja mundgerecht serviert bekommen.
Ich nehme mal an, dass Leute vorher kreuz und quer bei euch aufgeschlagen sind, sodass ihr den Bedarf gesehen habt, ne?
Genau.
Es ist ja meistens der Grund für so einen strikten Workflow. Was passiert jetzt, wenn eine Firma sich bei euch meldet? Was ist jetzt sind die ersten Schritte?
Der erste Schritt ist, dass man überhaupt erstmal im Prinzip eine 360-Grad-Analyse macht. Was wollen die als Ziel überhaupt erreichen? Und dass wir dann einfach mit einer Empfehlung erstmal starten, was die richtige Rechtsform ist.
Mhm. Ja.
Und von da aus geht im Prinzip der Prozess schon los. Also sobald wir anfangen mit der Analyse und das Go kriegen, dass wir weiterarbeiten sollen, dann werden Unterlagen bereitgestellt und dann werden unsere Prozesse einfach ganz strikt ja durchgespielt. Hört sich ein bisschen doof an, aber ihr wisst, was ich meine. Die werden abgearbeitet, konsequent von vorne bis hinten. Und wie gesagt, das Ergebnis ist, dass eine fertige, im Normalfall ist es wahrscheinlich eine GmbH, dann existiert, wo die Steuernummer vergeben wurde, wo jeder Prozessschritt von einer Instanz quasi koordiniert auch wird. Das sind wir, dass wir mit dem Notar das koordinieren, dass wir mit den ausländischen Notaren und Anwälten reden und dass man nicht 10 Leute hat und wo man dann, so kennt man ja vom Fußball, nimm du ihn, ich hab ihn sicher, ne, den Ball, dass man sich da auch, also dass wir wirklich da die koordinierende Stelle auch sind.
Das finde ich mega spannend und da stellt sich mir gleich die Frage, wie klärt ihr das Compliance-mäßig, gerade wenn es so um Unterlagen geht? Jetzt will man ja niemandem was unterstellen, aber grundsätzlich ist ja die Fantasie immer groß bei Menschen, wenn man sagt, ach, vielleicht können wir es ja auch mal anders probieren. Wie ist da euer Kontrollmechanismus, extern und intern?
Was meinst du mit
ja, du hast davon gesprochen, dass Unterlagen eingereicht werden müssen. Mhm. Müsst ihr die verifizieren oder könnt ihr das blind glauben, was auf diesen Dokumenten da steht?
Genau, das ist relativ gut möglich, indem wir eben sagen, das muss, also das will auch der Notar natürlich in Deutschland sehen, dass letztlich eine Apostille vorhanden ist. Das ist ja quasi eine Beurkundung von einem ausländischen Notar, der in einem bestimmten Rechtsformat, also ich bin jetzt kein Jurist, aber ich versuche das mal mit meinen Worten irgendwie darzustellen. Also das ist ein Dokument, womit ein Notar erkennen kann, dass das ein anderer Notar verifiziert hat und sich im internationalen Geschäftsverkehr darauf verlassen werden kann, wenn da eine Apostille dran ist, dass das auch bei einem echten Notar eben gewesen ist, die Person.
Ist quasi sowas wie ein Gütesiegel.
Genau.
Und jetzt habe ich wieder einen sensationellen Übergang geschafft. Apropos Siegel. Du hast einen goldenen Umschlag und es ist deine Aufgabe, dieses Siegel jetzt zu brechen und uns eine Frage vorzulesen, die wir nicht... Carola schüttelt den Kopf, aber eigentlich ist sie begeistert.
Die Frage aus dem Off. Carola und Olaf haben keine Ahnung, was unser heutiger Gast gleich in Erfahrung bringen möchte. In seinem mitgebrachten Umschlag steckt eine Frage, die sich die Podcast-Redaktion ausgedacht hat.
Olaf, die Frage geht an dich. Was ist wichtiger, Theorie oder Praxis?
Also, machen ist wie wollen, nur geiler, hat Christian Diak mal gesagt. Man sollte natürlich ein theoretisches Grundwissen haben, bevor man anfängt, denn ansonsten kann man da eine Menge Schaden anrichten. Aber am Ende des Tages glaube ich an die Praktiker und nicht an die ausschließlichen Theoretiker, denn viele Themen lassen sich einfach abarbeiten, wenn man erst mal anfängt. Und deswegen würde ich sagen, Try and Error, die Fallhöhe ist meistens nicht so groß. Beispiel in der Digitalisierung. Wenn ich immer nur darüber nachdenke, komme ich nicht vorwärts. Wenn ich einfach mal den ersten Schritt gehe, dann habe ich etwas, was ich bewerten kann. Wir machen das bei Haufe auch immer sehr gerne. Ja, das ist, mach erstmal, was du möchtest und probier es aus. Wenn das funktioniert, können wir skalieren. Wenn es nicht funktioniert, hast du ein Learning. Und mit dieser, ich sag mal, gesunden Einstellung sollte man rangehen. Man muss ja nicht ganz oben anfangen. Wie gesagt, Fallhöhe möglichst gering halten und sich dann schon über kleine Erfolge freuen. Aber die funktionieren halt nur, wenn ich es denn auch mache. Und deswegen halte ich die Praxis doch schon für entscheidend, ohne die Theorie ganz aus den Augen zu verlieren.
Gerade bei Gründungen ist das ja ganz oft so, dass die Leute fest von ihrer Idee überzeugt sind und dann brauchen die einen Reality-Check, ne? Also die haben vielleicht irgendwelche Sachen ermittelt, sind aber trotzdem der Meinung, dass ihr Produkt es schon schaffen wird. Und erst wenn sie das erste Feedback bekommen und erst wenn sie die ersten Kundenmeinungen haben, merken sie, dass sie was ändern müssen, ne? Also Theorie und Praxis, ja, muss Hand in Hand gehen, ne?
Ich bin auch total im Team Praxis. Also ich probiere auch immer regelmäßig Dinge aus und also bevor ich mir überhaupt die Theorie durchgelesen habe, um einfach so ein Gefühl zu kriegen. Und es geht nicht immer, natürlich, ne, wenn es jetzt ein steuerrechtliches Thema ist, da kann man nicht mal einfach irgendwas mal machen und hoffen, ne, dass die Sonne scheint und alles gut wird. Da müssen wir schon auch eine gewisse Theorie haben, aber ich sehe das genauso wie ihr, dass Praxis halt am Ende entscheidet.
Ja. Man spricht ja auch lieber mit Leuten, die echte Erfahrungen haben und nicht nur ein Buch gelesen, ne? Ist ja nun mal so, ne? Deswegen sprechen wir ja auch heute oder mit Experten wie dir, ne? Irgendwo auf deinem LinkedIn hattest du, glaube ich, auch geschrieben, dass ihr auch deutschen Mandaten helft, qualifizierte Kontakte im Ausland zu finden. Habe ich das richtig verstanden? Wie läuft denn dieser Matching-Prozess?
Da geht es eher darum, dass, wenn Berater benötigt werden, dass mein und unser Netzwerk von unserer Firma jetzt mittlerweile so groß ist, dass wir eigentlich in den meisten Ländern, wo die Personen dann jemanden benötigen, auch über einen Kontakt oder einen Kontakt eines Kontakts jemanden finden, der ja vernünftig weiterhelfen kann.
Das sind dann Steuerberater in anderen Ländern oder was ist
genau.
Das?
Und also insbesondere, ja.
Ein internationales Steuerberaternetzwerk, Olaf. Bist du darauf vorbereitet?
Immer. Ich kann zumindest einigermaßen Englisch, also damit kann ich mir helfen. Ich hatte das große Glück und das große Vergnügen, damals bei Tyco verantwortlich zu sein für die Begleitung der internationalen Wirtschaftsprüfer. Die kamen dann von Deloitte aus New York, aus Boston und aus Manchester und die durfte ich dann eben halt mit unseren Unterlagen vertraut machen und da lernt man tatsächlich eine Menge Englisch. Also ich bin da rausgegangen, wesentlich schlauer, als ich reingegangen bin und das wird dir ja auch so gegangen sein. Also man wundert sich hinterher. Ich habe den Kontenrahmen auf Englisch erstmal wie Vokabeln gelernt und irgendwann fallen dir die deutschen Begriffe schon gar nicht mehr ein, weil du das nur noch international siehst. Das ist einfach so, ja.
Ja, das ist definitiv so. Also das kann ich so sagen. Also vor allen Dingen, wenn man in Umgebungen arbeitet, wo die erste Sprache wahrscheinlich eher Englisch ist. Das gibt es ja bei allen Großkonzernen, ist ja wahrscheinlich die Hauptsprache Englisch. Und dann ist auch völlig klar, dass man, dann macht man sich ja manchmal so ein bisschen lustig darüber, wenn jemand dann so verdenglischt irgendwas ne, und dann, wenn man so denkt, okay, ja, könnte man auch auf Deutsch sagen irgendwie, aber geht uns allen so und deswegen ist das, ja.
Du weißt auf jeden Fall, wenn du nachts Englisch träumst, hast du einen langen Arbeitstag gehabt.
Das ist die, also das dauert aber lange, ne, bis man auf Englisch auch träumt. Das wirkt bei euch nicht. Bei mir hat das echt lang, also in USA, als ich in den USA studiert habe, hat das bestimmt so 2-3 Monate gedauert. Und da habe ich aber nur Englisch gesprochen. Und dann habe ich irgendwann auf Englisch geträumt. Und dann konnte ich besser Englisch als Deutsch. Als ich dann wiederkam, musste ich meine Diplomarbeit noch schreiben. Das war dann nicht so gut. Dann muss man ja in diesem akademischen Deutsch dann auch schreiben. Das war echt schwierig für mich.
Der Switch ist aber auch für Textprofis schwierig. Aber es ist ja auch spannend und sehr viele, sehr spannende Sachen sind am besten auf Englisch verfügbar, ne? Am interessantesten auf Englisch. Oder man will das Original lesen, weil ganz viele Sachen mit KI übersetzt werden und KI-Übersetzungen. Wer jemals zum Beispiel einen Liebesbrief in der KI geworfen hat zum Übersetzen und beide Sprachen spricht, weiß genau, warum er oder sie das niemals wieder macht. Ne? Also diese Dinger, die stoßen sehr schnell an Grenzen. Ne? Und ja. Deswegen mag ich lieber das Original lesen.
Weil gerade Übersetzungsprogramme ja nicht übersetzen, sondern mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten. Und deswegen auch Gebrauchsanweisungen aus irgendeinem fernen Land oder sowas sind genau also ein Traum. Das ist, da gibt es ganze Kategorien drüber, wo man sich schlapp lachen kann. Aber eine Frage interessiert mich einfach noch. Siehst du in absehbarer Zeit rechtliche oder regulatorische Öffnungen, die diese Art von Service ermöglichen oder verbessern, wie standardisierte digitale Lösung, das, was ihr anbietet. Hast du da Hoffnung, dass sich da noch auf diesem Markt etwas tun kann? Und wenn ja, wenn du einen Wunsch hast, welchen hättest du da?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da der richtige Adressat für diese Frage bin, weil das die größte Hürde ist vermutlich das Beurkundungsverfahren selber, was ja ausschließlich den Notaren vorbehalten ist. Und das, was wir jetzt machen, resultiert eigentlich daraus, dass wir sagen, wir möchten vermitteln zwischen den ganzen Parteien und quasi die Konstante in dem gesamten Prozess sein, die den Gesamtüberblick über alles hat und die Themen, die im Moment noch nicht aus vielleicht regulatorischen Gründen oder Praktikabilitätsgründen bei den Notaren noch nicht voll automatisiert und digital ablaufen können, dass ich die am Ende persönlich übernehme und alles andere, ich sag mal, ganz normal von unserem Team auch bearbeitet werden kann. Und weil ich glaube, dass es sowohl regulatorische Hürden gibt bei den Beurkundungsverfahren, aber da hattest du ja eingangs auch gesagt, dass jetzt Digitalgründungen auch möglich sind. Aber ich glaube, das ist noch nicht so angekommen in der Notar, Gemeinschaft. Das ist zumindest mein Gefühl von denen, mit denen ich jetzt bisher gesprochen habe, dass das eher noch nicht so praktikabel ist, wie mal eben, wie ich es vorhin sagte, auf einem Papier, auf einer Papierurkunde einfach handschriftlich kurz was zu vermerken und das dann im Nachgang in einem Schwung diese ganzen Anpassungen dann noch einzupflegen in die Urkunde und dann eben beim Registergericht einzureichen.
Eure Workflows habt ihr ja, hast du gesagt, straff organisiert und das läuft jetzt erstmal so seit 4 Monaten. Rechnest du noch mit größeren Überraschungen? Müssen andere Steuerberater sowas auch bald können?
Ich glaube, die meisten wollen das gar nicht können, weil dann wieder gesagt wird, oh, das ist vielleicht, fühle ich mich unwohl damit, wenn ich jetzt irgendwie eine Vollmacht von einem Mandanten ausgestellt bekomme und für den irgendwas unterschreibe. Das habe ich auch schon häufiger als Feedback irgendwie bekommen. Aber bei mir ist es, ja, ne, es gibt da ja auch unterschiedliche Typen bei uns in der Branche. Aber ich habe jetzt auch für 2 Mandanten beispielsweise, habe ich eine normale Handelsregistervollmacht. Wenn da irgendwas beim Handelsregister zu urkunden ist, dann kriege ich den, also dann laufe ich damit mit dem Beschluss zum Notar und melde das halt an, weil das für den Mandanten auch viel einfacher ist.
Hast du auch schon irgendwas komplett Bizarres erlebt, was du überhaupt nicht auf dem Schirm hattest mit diesen ganzen interkulturellen Dingen, wo du sagst, was ist denn jetzt los?
Ich habe mal einen Mandanten mit zu einem Termin genommen und bin über die Autobahn gefahren und der hat sich so am Griff festgehalten, weil ich vermeintlich mit 160 zu schnell gefahren bin, aber ich bin extra nur 160 gefahren, weil ich wollte ihn auch nicht komplett schocken, der war aus Großbritannien, das war jetzt auch nicht so weit weg, aber ja, der hat sich so richtig am Griff festgehalten. Das war ganz lustig.
Den dürfen wir mit Olaf nicht feiern schicken. Dann lernt der Sachen.
Mit dem Engländer? Oh, vorsichtig. Also wenn du mit Engländern feiern gehst oder sowas, das kann mitunter dann auch für einen selbst äußerst schwierig werden. Ich habe da für andere Stellen habe ich da mal interessante Geschichten. Ich habe viele Wochenenden auf der Isle of Man verbracht. Aber eine Frage würde ich ganz gerne zum Abschluss noch stellen. Die rundet das Ganze dann ab und wo steht Deutschland im Vergleich international zu den Unternehmensgründungen? Hast du da einen Richtwert? Hast du da Erfahrungen? Wie attraktiv ist der Standort Deutschland für Unternehmensgründungen aus dem Ausland?
Man hört ja immer, in Deutschland ist alles doof.
Deswegen die Frage, weil ich glaube das nicht.
Genau, wenn man in die Presse guckt, ist alles doof. Und ich weiß nicht, inwieweit ich den Spruch jetzt bringen darf. Ich bringe ihn jetzt trotzdem. Im Zweifel schneidet ihr den einfach bitte raus. Ich komme ja aus dem Ruhrgebiet und da gibt es eine Redewendung.
Ja, geil.
Die heißt, woanders ist auch scheiße.
Ja.
Das schneiden wir nicht raus. So.
Das schneiden wir mit Sicherheit nicht raus, nein.
Okay, das finde ich gut. Die benutze ich sehr, sehr oft, weil das ist eigentlich eine ruhrpottlerische Übersetzung für woanders ist das Gras grüner.
Ja.
Und man kann sich immer einreden, dass in jedem Land, was nicht Deutschland ist, alles tipptopp ist und die Welt ist super in Ordnung und da ist alles viel einfacher und besser und schneller und effizienter und was auch immer. Und das glaube ich nicht.
Das glaube ich auch nicht, nee.
Da bin ich fest von überzeugt, dass Deutschland nach wie vor ein attraktiver Markt ist für Unternehmen, insbesondere seit Donald Trump wieder im Amt ist und die Welt nicht zu einer besseren Zukunft führt.
Ja.
Das hat viel auch mit dem Standort USA, glaube ich, gemacht, sodass, wenn man sich jetzt überlegt, dass vielleicht aus Asien oder Australien oder aus dem arabischen Raum neue Standorte gesucht werden, dass Deutschland da auch weiterhin attraktiv sein kann. Ich glaube nicht, dass das alles so, wie es immer propagiert wird, ja, in den USA mache ich das in 3 Sekunden und habe dann alle Nummern beisammen, mag funktionieren. Und dann will man die ersten Rechnungen in den USA schreiben und merkt, dass okay, das Umsatzsteuerrecht ist in jedem Bundesstaat, ist das vielleicht unterschiedlich und hat dann wieder ein anderes Thema. Und deswegen, ich glaube, Deutschland ist ein attraktiver Standort. Ich kann dieses ganze Gemeckere über Deutschland ehrlicherweise nicht gut haben, weil jeder, der meckert, hat eigentlich auch gleichzeitig die Chance, was zu verbessern und dazu beizutragen, dass es für uns hier alle ein vernünftiger Lebensraum ist.
glaube ich auch, ja.
Perfekt. Und ich würde genau an dieser Stelle jetzt Schluss machen, weil das war ein hervorragendes Schlusswort. Du sprichst mir damit absolut aus der Seele. Ich habe das ja auch schon öfter mal zum Besten gegeben, dass ich dieses Gemaule nicht gut haben kann. Und das lassen wir jetzt einfach so stehen. Lieber Philipp, vielen, vielen herzlichen Dank für ein wunderbares Gespräch. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank euch beiden, Carola und Olaf. Das war auch für mich sehr interessant. Und ja, ich hoffe, der eine oder andere kann was mitnehmen.
Ja, vielen Dank. Uns kann man auf YouTube zuschauen, auf den üblichen Podcast-Kanälen folgen und wir freuen uns zum Beispiel auf Spotify über jedes Like und über jedes Follow und wir freuen uns auf dem LinkedIn-Kanal von Lexware Kanzlei auch über direktes Feedback zu den Folgen. Es erscheint alle 2 Wochen eine. Wir hören uns. Bis bald.
Danke, tschüss. Ciao.
Let's Talk About Tax. Der Kanzlei-Podcast. Präsentiert von Lexware.